Jesus war einer, der Klartext geredet hat. Bin ich auf Sendung? Jetzt? Könnte es jetzt sein? Na, aber eigentlich, jetzt ist es gut. Genau. Wisst ihr, Jesus hat Klartext geredet. Der hat nicht gesagt, es wird immer alles schön und gut und einfach werden, sondern Jesus hat auch gesagt, ihr Lieben, es gibt Herausforderungen auch in der Welt, Dinge, mit denen ihr euch auseinandersetzen müsst. Und er will uns stark machen für solche Situationen, die in unserem Leben, aber auch in unserer Gesellschaft stattfinden. Und da hat Jesus in Matthäus 10 mit seinen Jüngern gesprochen und hat sie dabei auch praktisch aufgefordert, auf das Wort Gottes zu setzen. Er hat gesagt, wenn es schwierig wird, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar sein wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Ich sage euch in der Finsternis, was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Und jetzt kommt das, was wir vorhin gesungen haben. Wir stehen auf dem Wort Gottes. Und da heißt es jetzt, darum fürchtet euch nicht. Ja, wollen wir es mal alle zusammen sprechen? Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid besser als viele Sperlinge. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Amen. Wir sind in der Predigtreihe, dass wir immer mehr so ähnlich werden, wie Jesus ist. Und da haben wir so ein Motto-Lied und das heißt immer mehr von dir. Dass wir das, was Jesus gesagt hat, immer mehr für uns verinnerlichen wollen. Und wenn wir alle mal 130 Jahre alt sind, wissen wir, wir sind Jesus immer ein Stückchen ähnlicher geworden. Lasst uns das nochmal singen, unser Motto-Lied, immer mehr von dir. Mich natürlich vor dem Krieg in der Ukraine, dass der sich ausweitet. Und es gibt aber auch in unserem Land viele Entwicklungen, viele Dinge, wo Gewalt zunimmt, wo manche sich gar nicht mehr hintrauen an öffentliche Orte. Ja. Und wir haben Verschiedenes, was uns in Furcht bringen kann. Und aufgrund dessen, dass nun morgen diese Pride-Tage in Neuruppin beginnen, möchte ich mal ein Beispiel bringen, was mich auch und etliche von uns in Sorge bringt. Ja. Was wird mit unseren Kindern, mit unserer Bevölkerung, ja, wie werden sie erzogen, ja, wenn es so ist, dass eben ganz viel Verunsicherung unter den Kindern gestiftet wird. Wir brauchen gar nicht so weit zu gucken, zum Beispiel die Sendung mit der Maus, ja. Da gab es jetzt eine Transmaus, also eine geschlechtsumgewandelte Maus, die Kinder praktisch ansprechen sollte. Es gibt ein Buch, das heißt Märchenland für alle. Und in diesem Märchenland für alle, da gibt es ein junges Reh, das gerne ein Rehbock sein möchte. Und dann kommt eine gute Fee, die dem Reh die Hörner gibt, damit sie dann ein Rehbock ist. Kennst du das Buch, weil du lächelst so vom Kindergarten? Ja, und nun ist es so, dass wir ja gehört haben, es standen ja bestimmt schon 5 Artikel in der Zeitung, hier in unserer, wie heißt die Motz, also Märkischer Anzeiger, ne? Das, ja, jedenfalls in unserer Zeitung standen schon 5 Artikel, wo drin stand, eben, dass auch in Neuruppin nächste Woche in Kindergärten und nächsten beiden Wochen in Kindergärten Lesungen gemacht werden sollen, wo den Kindern der Gedanke nahegebracht werden soll, ob sie denn im richtigen Geschlecht leben. Und dieses Ganze hat den Fachbegriff Selbstermächtigung. Die Kinder sollen zur Selbstermächtigung erzogen werden. Und es ist so, dass ja auch einige vom Stadtrat und auch einige andere ihre Sorgen angemeldet haben, diese Lesungen eben, die Kinder verunsichern könnten, ja, dass das eine ganze Generation verunsichert. Wisst ihr, und daher kommt meine nächste Furcht, die ich auch auf der Strecke habe. Wir dünnen aus in Deutschland mit unserer Bevölkerung. Ja, 2014 war es noch so, dass 6 Werktätige einen Rentner ernährt haben. Im Jahr 2030 werden 1,5 Personen einen Rentner ernähren können. Ja, deswegen brauchen wir doch eigentlich eine Initiative, die Familien stark macht, die Familien ermutigt, viele Kinder zu bekommen, ja, die Familien ermutigt, ja, ihre Priorität drauf zu legen, wirklich Familie zu sein. Das, was aber gerade passiert, ja, dass Kinder verunsichert werden in ihrer sexuellen Identität, statt gestärkt zu werden, halten viele, ja, für eine große Gefahr, dass gerade das auch nicht dazu dient, ja, dass wieder mehr Familien, mehr Kinder in Deutschland sein werden. Ja, und nun sagt Jesus zum Thema, wenn wir uns fürchten, brauchen wir die erste Folie bitte von der Predigt, nochmal 2 Verse aus diesem Predigttext. Habt keine Angst vor ihnen, also fürchtet euch nicht vor diesen Bewegungen, denn es bleibt nichts verdeckt, was alles kommt ans Licht. Was jetzt verborgen ist, wird öffentlich bekannt. Und Jesus sagt, wenn, was ich euch im Dunkeln sage, gebt am hellen Tag weiter, und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft von den Dachterrassen. Jesus sagt also, fürchtet euch nicht. Und dann sagt er eben, was Jesus uns sagt, sollen wir weitersagen. Ja, das ist praktisch das, was wir im Herzen haben, auch an andere Menschen weitergeben. Das ist ein echter Auftrag zum Mut. Und zum Thema Mut müssen wir auf ein Thema zu sprechen kommen. Jesus macht verschiedentlich Mut dazu, in Zeiten, die wie Endzeit anmuten, gerade dann auch mutig zu sein, für ihn einzutreten und zu eben wirklich sein Wort zu sagen und von Dachterrassen zu rufen, was Gottes Wille ist, was Gottes Wesen ist, was Gottes Liebe ist, ja, statt das irgendwo zu verheimlichen. Wie komme ich jetzt aufs Thema Endzeit? Ich bin absolut nicht der Endzeitprediger. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig zu sagen, dass ich wüsste, dass wir jetzt schon der Endzeit leben. Aber wisst ihr, ein Indiz macht mich wirklich stutzig, was das Thema Endzeit betrifft. Und das ist nämlich, dass wir in der Bibel immer wieder davon lesen, sowohl beim Propheten Daniel als auch beim Propheten Jesaja als auch in der Offenbarung, dass die ganze Welt quasi eine Regierung bekommt. Ja, dass die ganze Welt sich sozusagen ein Machtzentrum schafft und dass von diesem Machtzentrum aus auch Dinge gesteuert werden in den einzelnen Ländern. Und wodurch, das ist ja erstmals in der Menschheitsgeschichte jetzt möglich, wodurch? Internet. Ja, durchs Internet ist doch erstmal möglich, dass sich überhaupt eine weltumspannende Regierung oder eine Machtstruktur bilden kann, weil man überhaupt erstmal miteinander kommunizieren kann. Ja, also ich finde das irgendwie total frappierend. Gestern hat meine Tochter angerufen aus den USA. Ich habe die auf dem Bildschirm vor mir, ich sehe die. Das wäre doch vor 50 oder 100 Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen, oder? Also, dass überhaupt Menschen miteinander kommunizieren können über das Internet. Dann beschert uns ja auch das Internet, dass wir Menschen in anderen Sprachen verstehen können. Also es ist jetzt ohne Probleme nötig, dass ich jetzt zum Beispiel einen Menschen aus Thailand mit dem reden könnte, weil mir das sofort der Google-Übersetzer auch übersetzen kann, was der sagt. Es ist also jetzt eine weltumspannende Kommunikation möglich. Und das führt uns jetzt auch mit zu unserem speziellen Thema. Es ist auch so, dass Bewegungen, die auf der Welt sozusagen begründet wurden, sich über die ganze Welt verbreiten können. So, und wenn wir jetzt mal unser Thema nennen mit der Frühsexualisierung der Kinder, das ist ja das, was stattfinden soll jetzt in den nächsten 2 Wochen in Neuruppin. Da ist es so, dass dass wir feststellen können, dass es einen ideologischen Hintergrund für diese Aktionen gibt, der im Grunde genommen weltumspannend ist. Es ist eine weltumspannende Ideologie, die halt jetzt auch in Neuruppin ihre Füße in unsere Stadt setzt oder schon gesetzt hat. Und wir müssen wissen, dass diese ganze, die ganze Sache von Elternschaft auch mehr und mehr in Mitleidenschaft gezogen wird und dass weltweit jetzt auch immer mehr Leute nicht mehr von Mutter reden, sondern von entbindender Person. Das ist also die Person, die ein Kind entbindet. Das Wort Mutterschaft und Elternschaft, ja, das kommt immer mehr, ja, wird an den Rand gedrückt. Und es ist so, dass es eben in Deutschland, fangen wir mal hier an, soll es ja eine Transformation geben und die soll auf vielen gesellschaftlichen Feldern und wirtschaftlichen Feldern vorangebracht werden. Und nicht ganz fern davon ist das Kommunistische Manifest, was viele Ältere von uns, wie ich, noch kennen. Ja. Und dort geht es ja um die Aufhebung der Familie in diesem Kommunistischen Manifest. Wer damals im Marxismus-Leninismus-Unterricht gut aufgepasst hat. Und um die öffentliche und unentgeltliche Erziehung aller Kinder. Also, dass die Familie sozusagen, dass das Hand angelegt wird an den Status der Familie. Und man hört eben auch heute wieder, die Familie sei ein Fossil, ein Hort des Reaktionären. Und es ist besser, man setzt anstatt einer ganz normalen biologischen Familie eben die eine Gruppenfamilie, ja, von austauschbaren Personen oder so. Und der Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat 2002 schon gesagt, wir wollen die Lufthoheit über den Kinderbetten erobern. Also, dass praktisch der Staat ja doch das Stück Familie auch ersetzt und dadurch auch die ganze Erziehung da mit reinbringt. Und nun hat das Ganze begonnen, wisst ihr wo, weil wir sind beim Thema weltumspannende Entwicklung, Offenbarung, Endzeit. Das hat begonnen mit einem Mann aus Neuseeland, John Money hieß der, der diese Theorie, dass die Kinder sich schon praktisch im Kindergarten ja, ihres Geschlechts gewiss sein sollen, der hat praktisch diese Theorie begründet. Und die ist dann eben weltweit über USA und so bis zu uns gedrungen. Und die EU, die treibt gerade eine Verordnung voran, wonach alle Staaten, die zur EU gehören, sich auf solche Manifeste verpflichten sollen, alle Länder, sodass alle Länder, die das dann anders machen, auch wieder Strafe bezahlen müssten an die EU. Und vorige Woche hat zum Beispiel wieder eine Sitzung der UN-Kommission stattgefunden, wo der Antrag stand, ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist, die Kinder sollen ermutigt werden, ihre eigene Sexualität aktiv zu erforschen. Genau praktisch diese Frühsexualisierung, die wir hier erleben. Also ihr merkt, das ist ein weltweites Phänomen. Und was sagt die Offenbarung? Es werden weltweite Strömungen kommen, es werden weltweite Einflüsse kommen, die praktisch sich in den einzelnen Staaten breit machen. So, und wenn wir jetzt sagen, das ist also auch eine endzeitliche Situation, die schmeckt nach Endzeit, ja, in der wir hier sind, müssen wir sagen, was Jesus zur Endzeit sagt. Und zwar sagt er, in der Endzeit wird ein Volk sich gegen das andere erheben und ein Staat den anderen angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Doch das ist erst der Anfang der Geburtswehen. Jesus sagt also, in der Endzeit wird es Schmerzen geben, wird es Wehen geben, die uns allen wehtun. Und ich glaube, das, was jetzt gerade mit der Familie gemacht wird, das ist eine echte Schmerzenswehe für unser Land. Ja? Wenn eben die klassische Familie, ne, sozusagen eben ja, langsam irgendwo erodiert und ein bisschen verfließt. Ja? Und Jetzt sind wir also in Wehen. Jesus sagt, es wird Wehen geben. Jesus war ja selber, hat ja selber auch keine Wehen erlebt, aber hat uns das Bild beigebracht. So, und jetzt ist aber die Frage für jeden, der schon, für jede, die schon mal eine Wehe hatte, was macht man denn in der Wehe? Luft anhalten und sagen, ach, das soll jetzt bitte alles vergehen und wieder rückgängig gemacht werden. Also, ich habe gehört, atmen, ja, also man soll weiteratmen, weitergehen in so einer Wehensituation und nicht irgendwo erstarren. Und ihr Lieben, das ist genau das, was wir Christen auch müssen. Wir müssen aufpassen, wenn wir solche Dinge, solche endzeitlichen Dinge hören, dass wir nicht bloß erstarren oder nur entrüstet sind über die böse Welt dass wir nicht gelähmt sind und inaktiv sind, sondern dass wir sagen, ja, wir wollen weiter atmen, wir wollen weiter den Atem, den Geist Gottes doch in diese Welt geben, auch wenn es uns schmerzt. Ja, und wir wollen gerne das, was Jesus machen, wir wollen es von den Dachterrassen runterrufen, das, was er zu uns zu sagen hat. Und weil wir gern aktiv sein wollen, deswegen machen wir auch unsere Reaktion jetzt auf diese Pride Weeks, also die 2 Wochen, die jetzt in Neuruppin kommen, weil Rückzug ist bei Wehen nicht eingeplant. Es gibt nur eine Richtung vorwärts. Und ich habe mir sagen lassen, dass man bei den Wehen dann hecheln soll. Habe ich mich gefragt, warum denn hecheln? Meine Krankenschwester hat mir die Auskunft gegeben, dann kommt mehr Sauerstoff rein in den Körper, wenn ich hechle. Ja? Dann kriege ich mehr Sauerstoff. Kann das sein? Ärztin guckt kritisch. Also, jedenfalls ist es so, atmen bringt Sauerstoff, da sind wir uns alle einig. Und wir brauchen den Sauerstoff des Wortes Gottes, gerade auch in dieser Zeit, Sauerstoff gewinnen und immer weiter. Und ich habe euch jetzt mal die Heftchen ausgeteilt, die wir nächste Woche bei der Aktion zur Bright Week auch vorbereitet haben. Guckt mal, was hier vorne draufsteht auf dem Heftchen. Was steht drauf als Titel? Was wollen wir den Leuten von Neuruppin und den, wir haben es extra dafür drucken lassen, weitergeben? Was steht da drauf vorne? Vaterliebe. Und wessen Herz ist da zu sehen? Da ist das Vaterherz Gottes zu sehen. Und du bist das Goldstück, das Platz findet in diesem Vaterherz Gottes. Und da finden noch viele andere Platz. Diese Woche hat noch jemand gesagt, das sieht aus wie ein Fußball. Das ist jetzt reiner Zufall, dass die Grafikerin uns diese Grafik zur Verfügung gestellt hat. Die ist schon 2 Jahre alt, diese Vaterherz-Grafik, also die hier vorne, das Bild. Ja. So, und wir haben uns entschlossen, jetzt in dieser Zeit, wo diese Bright Weeks sind, nichts gegen die Menschen zu machen, die jetzt noch Neuruppin sind, sondern für sie. Wir wollen sagen, ihr Lieben, es gibt noch ein anderes Konzept. Es gibt das Konzept des Wortes Gottes, wo drin steht, wie wir Ehe und Sexualität und Familie leben können. Ja? Und wir wollen einfach was Positives anbieten. Dazu dieser Flyer. Und in diesem Flyer stehen nichts anderes als nur Bibelstellen. Sauerstoff, ihr Lieben. Und wenn wir selber diesen Sauerstoff atmen, wie Gott sich Ehe und Familie vorgestellt hat, ihr müsst euch mal vorstellen, Gott gibt uns sogar ein Buch mit, wo drin steht, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen sollen. Ja? Also auf der 3. Seite steht zum Beispiel, ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam, ja? Weil ihr ja auch zu Jesus gehört, denn es ist so richtig und gerecht. Und dann, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Also solche praktischen Dinge. Daran sieht man doch ganz deutlich, wie wichtig Gott das Thema Familie ist. Wenn das für ihn ein nebensächliches Thema wäre, hätte das nicht so ausführlich in seine Bibel geschrieben. Also Familie ist ein wichtiges Thema. Und deshalb ist es so, dass wir sagen können, ja, wir wollen gerne die Familie, wie Gott sie geschaffen hat. Ja? Und sogar, dass er die Kinder im Mutterleib schon kennt. Das steht auf der letzten Seite hinten. Das wollen wir doch gerne den Menschen sagen und mitgeben. Und ihr seht hier so einen roten Faden. Der rote Faden beginnt bei der Vaterliebe Gottes, ja, und hört praktisch hier hinten auf bei dem, wo ein Kind zur Welt kommt. Wisst ihr, und ich glaube, dass es Gottes Vaterliebe ist, die Familie erfunden hat für uns. Dass es Gottes Vaterliebe ist, die es erfunden hat, ja, dass wir Nachwuchs haben können hier auf der Erde. Dass es Gottes Vaterliebe ist, der uns vorlebt, wie wir auch miteinander umgehen dürfen. Mütter und Väter in den Familien. Ich habe bewusst auch eine Bibelstelle genommen, wo Gott nicht nur als Vater beschrieben wird, ne, sondern Psalm 131 hier in der Mitte. Ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter. Ja, so bin ich ruhig und geborgen bei dir, ihr Lieben. Das ist Gottes Konzept. Und das wollen wir in den nächsten zwei Wochen aktiv weitergeben. Wir wollen nicht sagen, ach, es ist Endzeit, alles schlimm, wir mauern uns ein in eine Burg, sondern wir wollen diese gute, gute Nachricht, die uns so viele Jahrtausende, ja, Menschheit beschert hat, immer wieder weitergeben. Und dazu gibt es außerdem Heftchen noch fünf kleine Anregungen, die wir hier bei Jesus auch hören können und sehen können. Das eine ist, Jesus sagt uns in Matthäus 24, da sagt er uns, es werden viele Propheten, falsche Propheten kommen. Das ist die Folie 2, die können wir mal, genau, viele falsche Propheten werden aufkommen und viele in die Irre führen. Das Erste, was eine Hilfe aus der Bibel ist, ist, dass Jesus uns eben reinen Wein einschickt. Wir brauchen nicht zu erschrecken, dass die Welt so ist, wie sie ist, weil hier steht es schon, ja, dass viele falsche Propheten kommen werden. Das ist für mich eine Ermutigung, das so realistisch in der Bibel zu finden. Und Gott sagt uns immer wieder, auch durch solche Verse, diese Welt ist nicht die bequeme Welt für uns Christen, in der wir uns hier so häuslich einrichten können für alle Zeiten, sondern die Welt ist ein Provisorium. Wir müssen mit diesem Provisorium, mit der Kraft Gottes rechnen und mit der Kraft Gottes leben. Und es wird halt auch zu diesem Provisorium gehört, dass auch viele falsche Propheten unterwegs sind. Ist so beim Provisorium. Die reine Wahrheit haben wir dann im Himmel. Das Zweite ist, dass Jesus uns sagt, wir werden schon die richtigen Worte finden. Ja, hier Markus 13, Vers 11, das ist eine andere Version der Endzeitrede. Und wenn sie euch hinführen, überantworten werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt. Ja, Jesus will uns die richtigen Worte geben. Bettina war vor 14 Tagen auf der Stadtverordnetenversammlung, hat da geredet. Hattest du ein ausführliches Konzept und hast du dir vorher große Sorgen gemacht, was du reden solltest, Bettina? Aber ja, also sie war alleine auf der Stadtverordnetenversammlung und hat dort gesprochen mit einer großen Querdelegation und Stadtverordneten. Und da ist genau das passiert, ihr Lieben, dass Gott ihr die Worte gegeben hat, die hinterher sogar in der Zeitung standen. Ja, da stand Bettina Wolf und so weiter. Ja, also hier sehen wir mal, wie aktuell das Wort Gottes ist. Ja, wenn wir nicht schweigen, uns nicht von den Wehen lähmen lassen, sondern sagen, nee, wir wollen doch unsere Meinung sagen. Das Dritte ist, jetzt bitte nochmal zur ersten Folie der Predigt zurück, die wir gerade eben hatten. Da steht in Vers 27, Jesus redet mit uns im Dunkeln. Das ist komisch, wenn man zuerst hinguckt, denkt man, was heißt denn das? Wisst ihr, ich glaube, Jesus will zu uns erstmal in der Stille sprechen. Und wenn Jesus zu uns in der Stille sagt, du, dein Gewissen wird jetzt unruhig, wenn jetzt dies und jenes stattfindet, dann müsstest du mal ein Wort dazu sagen. Das redet Jesus in der Stille, im Dunkeln zu mir. Er gibt es mir in mein Ohr. Und das, was Jesus mir persönlich sagt, ja, das darf ich dann weitergeben. Also die dritte Hilfe für diese Situation ist für uns, dass Jesus sagt, also ich rede zu euch, ich gebe euch in eurem Inneren immer wieder auch was in Drängen, so wie zum Beispiel eben auch bei Bettina das war, sie hat das Drängen gehabt, dahin zu gehen, hingehen zu sollen. Ja. Und also Jesus redet zu uns, ihr Lieben, wir sind nicht allein gelassen, das ist das richtig Gute. So, das Vierte ist, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben meinetwegen verliert, der wird es finden. Ja, so steht es hier unten in Vers 39. Auch das ist ein wichtiger Hinweis für die Endzeit. Ihr Lieben, Leben verlieren, da denken wir zunächst an das, was Jesus für uns getan hat, nämlich das Leben tatsächlich physisch zu verlieren, also für Jesus in den Tod zu gehen. Und wenn wir nachher miteinander Abendmahl feiern, dann dürfen wir wissen, ja, Jesus hat wirklich sein Leben verloren
Und indem er sein Leben verloren hat, hat er für uns alle ein grandioses Werk getan, ja, dass wir zu Gott gehören dürfen. Halleluja! Ja, das hat er gemacht. Er hat sein Leben aufgegeben, damit wir leben. Und ihr Lieben, wenn wir bereit sind, auch ein Stück unseres Lebens in dem Sinne aufzugeben, dass wir sagen, ja, ich könnte mir das jetzt auch auf der Couch bequem machen, aber ich will jetzt mal so einen Flyer nehmen, will mal gucken, ob ich mit irgendjemand drüber sprechen kann. Es sind doch Bright-Tage in Neuruppin. Wir Christen haben auch was anzubieten. Ja? Und dann kann man das weitergeben. In dem Augenblick gebe ich ein Stück meines bequemen Lebens auf. Ja, meiner Freizeit gebe ich auf, meiner Energie gebe ich auf. Aber was passiert dann, ihr Lieben? Ich werde das Leben finden. Gestern auf dem Flohmarkt war ein Mann, der hat gesagt, oh, ich bin jetzt 68, mir geht es noch so gut, ich bin fit, mein Haus ist in Ordnung. Aber ich weiß nicht, wofür ich lebe. Immer nur mein Haus in Ordnung halten, das bringt es eigentlich auch nicht. Der hat praktisch keine Aufgabe, ne? Der hat nichts gefunden, wo er sagt, da investiere ich mich. Ne? Das, was bei ihm Adrenalin ausschüttet. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo wir bereit sind, ja, auch ein Stück von unserem Leben aufzugeben, für andere Menschen, für Jesus, ja, Dienst im Leuchtturm zu machen, gehört zum Beispiel auch dazu. Ne? Alles diese Dinge. Dann werden wir ein Stück das Leben finden. Also von daher denke ich, dass Jesus uns Mut machen möchte, auch wenn ihr euch manchmal, wenn es manchmal schwer fällt, unterwegs zu sein, vielleicht auch in den nächsten zwei Wochen und mit jemandem tatsächlich mal so zu sprechen, nehmt diese Flyer mit. Ich glaube, die Leute brauchen das wieder, dass die wissen, es gibt noch ein anderes Familienkonzept und dann werdet vielleicht ihr das Leben finden für euch, weil ihr sagt, ja, das tut mir gut, dass ich das anderen weitergeben kann, aber vielleicht finden auch andere das Leben dadurch, dass sie wissen, aha, Mensch, so hat sich Gott Familie gedacht. Vielleicht entstehen sogar Kinder. Also wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, wenn wir ein Stück unseres Lebens aufgeben, kann Leben entstehen. Das ist ein geistliches Gesetz. Bei anderen und auch in uns selber kann das Leben aufblühen, wenn wir eine Aufgabe haben. Ich habe zu dem Mann dann gesagt, ach, komm so mal, wir haben so viele Aufgaben für so einen rüstigen Rentner. Das ist doch eigentlich unser Mann. Ne? Und vielleicht, ich habe ihm ein Kärtchen mitgegeben, vielleicht kommt er eines Tages. Und ich glaube, das braucht jeder Mensch, braucht die Aufgabe. Und wenn ich sage, ich bin bereit für Jesus was aufzugeben, dann wäre ich innerlich auch belebt in meinem Leben. Und das Fünfte. Jesus sagt dann noch, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Das heißt, Jesus möchte, dass wir uns gegenseitig aufnehmen. Es kann zum Beispiel passieren, dass nächste Woche, dass ich mit jemandem spreche hier und der lässt mich total abfahren. Ja. Also der ist böse mit mir, weil ich eben dieses biblische Familienkonzept bringe. Ne? Oder ich versuche mit 10 Leuten zu sprechen und keiner will mit mir sprechen. Gibt es da alles solche Situationen, solche Körbchen, die man einsammelt? Wer von uns sammelt schon gerne Körbchen ein? Wisst ihr, wie gut das ist, wenn ich dann jemand habe, der mich dann mit meiner Seele aufnimmt? Wenn ich jemand anrufen kann und kann sagen, du, das war heute so blöd, heute hat keiner mit mir gesprochen. Und wenn der andere dann mich aufnimmt, ist das so, als ob Jesus aufnimmt. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wir müssen uns gegenseitig zumuten, dass wir mit dem, was wir haben, beim anderen Aufnahme suchen. Deswegen haben wir auch die kleinen Kärtchen ausgeteilt. Schreibt euren Namen drauf, damit ihr miteinander telefonieren könnt, damit ein Herz beim anderen Herz Aufnahme finden kann. Wir brauchen diese Kommunikation. Wenn wir in dieser endzeitlichen Situation alleine sind, ihr Lieben, da verschenken wir eine große Hilfe, die Jesus uns geben möchte. Also, immer wieder kommunizieren, Telefon und was es alles gibt, um einander, dass wir uns gegenseitig aufnehmen können. Und wenn wir jetzt Abendmahl feiern, ihr Lieben, dann ist das fast, also ganz genau auf den Punkt getroffen, das, was Jesus hier sagt. Nämlich, dass Jesus sagt, wir werden miteinander sein. Wir nehmen uns gegenseitig auf. Wir sind bereit, uns gegenseitig in unserer Seele aufzunehmen, füreinander da zu sein. Und dann sagt er, wer den anderen aufnimmt, der nimmt auch Jesus auf. Und wenn wir uns jetzt zum Abendmahl aufstellen, ist es eine Einladung, dass wir uns auch gegenseitig im Herzen aufnehmen, als Leute, die bei dem, der in sein Herz alle Menschen aufnimmt, ja, dass wir mit ihm zusammen das Mahl feiern und miteinander und uns gegenseitig aufnehmen, wenn wir uns berichten, wo uns auch manchmal das Leben in dieser total schwierigen Zeit schwer gemacht wird. Und so lese ich uns nochmal, wie Jesus das mit seinen Jüngern gemacht hat und dieses Aufnehmen voneinander durchs Abendmahl auch mit befördert hat. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib,